Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Wir sind gerade ja mitten in einer Predigtreihe. Hier das Haus führt uns ein bisschen durch diese Predigtreihe, die wir in diesem Jahr starten und im nächsten Jahr dann abschließen werden. Und es geht um das wichtigste Thema einer Gemeinde überhaupt, die Frage, warum sind wir da? Was ist unser Auftrag? Genau. Letzte Woche haben wir damit begonnen und das Tolle ist, da wir gerade aufzeichnen, jeder hat die Möglichkeit, gerne auch nachzuhören. Einfach reinzuklicken und diesen ersten Auftrag nochmal nachzuhören, was wir darüber gesagt haben. Letztes Mal ging es darum, was ist, wenn jemand zu Jesus kommt, Jesus kennenlernt, wie schaut das aus? Jesus hat uns als Gemeinde dazu beauftragt, dass Menschen Jesus finden. Alles, was wir tun als Gemeinde, muss sich am Schluss dem unterordnen, was Jesus sagt, seinem Auftrag unterordnen. Denn wenn wir das nicht tun, haben wir eigentlich keine Daseinsberechtigung. Darum ging es letztes Mal. Vielleicht geht es dir so und du sagst, das habe ich alles schon mal gehört, auch letztes Mal schon, Steven, das ist jetzt nichts Neues. Wir hatten schon Klausur 2, 3 und 4, da war das auch schon mal mit drin. Und da muss ich sagen, ich hoffe doch sehr, ja. Denn das hat sich seit 2000 Jahren nicht geändert. Falls ja, hätten wir ein Problem. Ja, der Auftrag ist seit 2000 Jahren derselbe und er war auch schon vor 30 Jahren vielleicht, wann auch immer du dich damit beschäftigt hast, derselbe. Auch damals schon keine Neuheit. Wird der Auftrag dadurch weniger relevant? Nein, auf keinen Fall. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so mit einem Navi. Ein Navigationsgerät. Wenn man so einen Navi hat, ihr müsst den Monitor ausschalten hier. Da haben wir die Rückkopplung mit drin. Wenn man so einen Navi hat, dann bringt dieses Navi einem nur dann etwas, wenn ich am Anfang das Ziel einstelle und dann regelmäßig kontrolliere, bin ich noch auf Track, bin ich noch auf der richtigen Spur. Ich kann mein Navi einschalten, Ziel eingeben und 10 Jahre warten, aber nie drauf gucken, dann bringt es mir nur leider nichts. Dann werde ich irgendwo in der Welt rumgeistern und sagen, ich weiß mein Ziel, aber das bringt mir nichts, wenn ich es nicht kontrolliere. Bin ich auch auf Ziel? Laufe ich auch in Zielrichtung? Letztes Mal ging es um den ersten der 5 Aufträge. Wir bringen das Evangelium zu den Menschen. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Folgeauftrag. Was passiert eigentlich, wenn ich Christ werde? Wie geht es dann weiter? Wenn ein Mensch Jesus kennenlernt, wenn er feststellt, ich brauche Jesus, ich kann nicht ohne ihn, ich bin verloren ohne ihn und dieses Geschenk der Gnade annimmt, dann heißt es in der Bibel, er wird von Neuem geboren. Ich finde das ein ganz spannendes Bild, so eine Neugeburt. Und wenn bei uns in Deutschland jemand neu geboren wird, dann bekommt er eine Staatsbürgerschaft. Ja, so ein Reisepass, eine neue Staatsbürgerschaft. Wenn jemand im Flugzeug über Amerika geboren wird, kriegt er die amerikanische Staatsbürgerschaft. Und so ganz ähnlich ist es auch in der himmlischen Staatsbürgerschaft. Wer Jesus sein Leben gibt und sagt, hey, ich möchte zu dir gehören, bekommt eine neue Staatsbürgerschaft für das Himmelreich. Und ganz ähnlich wie bei der deutschen Staatsbürgerschaft sind damit jede Menge Rechte verbunden. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, so lange war es ja nicht her, 6 Monate, als Corona begann, da wurden weltweit die Deutschen eingesammelt. Riesenflugaktionen, abgesehen davon, dass es so teuer war, wurden die Leute von überall her eingekarrt. Das war das Recht der Deutschen und ein paar anderer Staaten. Das war ein Privileg, dass sie zurück durften in ihr Zuhause, in ihre Heimat. Viele anderen hatten dieses Privileg nicht. Paulus sagt einmal, dass wir als Christen sowas wie eine zusätzliche Staatsbürgerschaft haben. In Philipper 3, da heißt es, unsere Bürgerschaft, unser Bürgerrecht, aber ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon wirklich darauf, einmal im Himmel zu sein, dort wo ich wirklich zu Hause bin. Da wo ich wirklich hingehöre. Da freue ich mich drauf. Und ich fand das so schön, wie das der Heinz vorher gesagt hat am Schluss. Ihr habt es bestimmt mitgehört, dieses, ich freue mich einmal, in meiner ewigen Heimat sein zu dürfen. Bei Gott. Darum geht's. Das ist so wichtig, dass wir das vor Augen behalten, was ist unser ewiges Ziel, wo wollen wir eigentlich hin. Hier auf der Erde sind wir nur für eine kurze Zeit. Wenn wir heute über Heimat reden, dann müssen wir den Fokus behalten, das ist hier nur eine kurze Heimat. Paulus schreibt dann im Hebräer, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige, die suchen wir. Da wollen wir hin. Eine himmlische Staatsbürgerschaft. Wie schön ist es, dass wir nicht alleine sind, hier auf der Erde, als Christen. Denn es gibt so viele andere Menschen, die auch Staatsbürger sind von dieser himmlischen Heimat, die allerdings noch nicht dort sind. Wir sind ja hier. Was machen wir hier eigentlich? Wenn wir eigentlich Himmelsbürger sind, sind wir dann hier sowas wie Ausländer? Fremdlinge? Was machen wir hier auf der Erde überhaupt? Da können wir doch gar nicht hin. Ja, das könnte man schon auch so sagen. Ist auch richtig so. Eigentlich gehören wir hier nicht hin. Und trotzdem hat Jesus uns hierher gestellt. Er hat gesagt, ihr kommt einmal zu mir und ihr werdet willkommen geheißen. Aber bis dahin habe ich eine Aufgabe für euch, einen Auftrag. Denn sonst wären wir alle schon im Himmel. Das hat seinen Grund, warum wir noch hier sind. Wir Christen, wir sind zur Gemeinde berufen. Wir haben letztes Mal gehört, wie Jesus die Gemeinde eingesetzt hat und zusammengestellt hat. Wir Christen sind zur Gemeinschaft zusammengerufen. Er hat uns in seine Gemeinde gestellt. Und wir haben in der Bibel unglaublich viele Bilder, wo diese Gemeinschaft beschrieben wird. Da gibt es zig Varianten, wie von verschiedenen Seiten wird beleuchtet, was soll Gemeinde sein? Wie soll Gemeinde ausschauen? Wie soll das Geflecht funktionieren? Und was Heinz und Irma beschrieben haben vorher, das ist für mich ein wunderschönes Zeugnis. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wow, so schön. Sie sind in der Gemeinde aufgewachsen, sie haben mitgelitten, mitgeliebt. Sie haben erlebt, was Zusammenhalt bedeutet, was Gemeinschaft bedeutet in schwierigen Zeiten. Heinz und Irma, ihr habt beschrieben, wie Familie ausschaut, was Brüder und Schwestern sind und wie diese Gemeinschaft, die stand, für euch zur zweiten Heimat geworden ist. Das ist so schön. Ich kann nur sagen, schön, Heinz und Irma, dass ihr auch bei uns in der Gemeinschaft seid. Ja, wie kommen wir eigentlich dazu, Teil einer Gemeinde zu werden? Wie funktioniert denn das? Was bedeutet das? Ab wann gehört man dazu? Ne? Wann gehört man zu einer Gemeinde? Spannende Frage, da könnten wir jetzt Abende füllen dazu. Aber jeder, der Teil einer Gemeinde ist, weiß, er gehört dazu. Und in der Bibel ist das relativ einfach. Jesus sagt, wenn du sagst, ich glaube an Jesus, ich bekenne Jesus, er ist mein Herr, dann bist du Teil seiner Gemeinde. Erstmal bis dahin Punkt. 100% korrekt. Teil seiner weltweiten Gemeinde. Und ich durfte das schon unzählige Male erleben, vielleicht habt ihr das auch erlebt, wenn man in Deutschland oder im Ausland in eine andere Gemeinde geht mit Christen, die man nicht kennt, die Gemeinde nicht kennt, dann kommt man rein. Man weiß nicht, wie es abläuft, aber irgendwie ist was Verbindendes da. Da spürt man, hey, das ist irgendwie auch, das ist meine Familie. Wir gehören irgendwie zusammen. In diese Gemeinde hat uns Jesus hineingestellt. Da ist eine Verbundenheit da, da ist klar, wir gehören zusammen. Das ist die weltweite Gemeinde Jesu. Und dann gibt es da noch die Taufe. Ja, warum eigentlich? Ja. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Der Glaube ist das Entscheidende, um gerettet zu werden. Aber Jesus bekennt und beauftragt eindeutig im Missionsbefehl, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie. Und lehret sie halten, da kommen wir noch zu. Warum macht er das eigentlich? Warum haben wir die Taufe? Und das ist gar nicht allzu schwer zu beantworten, denn die Taufe ist zweierlei. Sie ist auf der einen Seite ein sichtbares Zeichen, ich stelle mich in diese Gemeinde, ich gehöre zu dieser Gemeinde, ich mache das fest. Damals war das besonders wichtig, weil Menschen einen klaren Schritt gehen mussten, zu sagen, ich gehöre zu Jesus. Und das braucht manchmal ganz schön Mut, gerade auch in Afghanistan und anderen Ländern, diesen Schritt zu gehen, sich taufen zu lassen, das bekannt zu machen. Der kann lebensgefährlich sein. Und zugleich wird mit der Taufe ein Mensch immer in eine Gemeinde hineingetauft. Es ist nichts Magisches. Da passiert nichts, nicht so wie Harry Potter. Und jetzt hat sich jemand komplett verändert. Die Taufe ist nichts Magisches, sondern auch eine feierliche Aufnahme in eine Gemeinde hinein. Die Taufe findet, das ist schon interessant, immer im Kontext der Gemeinde statt. Also wenn eine Taufe durchgeführt wird, ist eigentlich immer die ganze Gemeinde da. Man kann sich auch nicht selber taufen. Ich kann nicht in die Badewanne oder die Dusche steigen und sagen, jetzt bin ich getauft. Taufe hat immer etwas zu tun mit Gemeinde. Und die ganze Gemeinde ist dabei. Sie steht da und sagt, ja, du bist jetzt Teil dieser Familie. Du bist adoptiert, du gehörst dazu, wir stehen hinter dir. Du bist Teil der Gemeinde. Du hast eine neue Identität bekommen, du hast eine neue Heimat. Die Bibel verwendet, wie gesagt, eine Vielzahl an Bildern, um diese neue Gemeinde, dieses Zusammensein zu beschreiben. Aber wann immer wir so ein Bild finden, sehen wir immer, Christsein ist keine One-Man-Show, kein Alleingang. Egal, ob wir vom Leib reden, ihr seid wie ein Leib. Es geht immer darum, Christen sind zusammengefügt zu einer Gemeinschaft. Nicht als Einzelkämpfer, sondern als eine liebevolle Familie. Der Philipperbrief ist ein ganz spannendes Beispiel davon, ne? Wo wir sehen, wie so ein Familiengeflecht ausschaut, wo Paulus die Philipper ermahnt, es ist wie eine Familie, da wird auch mal gezofft. Wir waren 3 Brüder zu Hause, also 4, 3, ich hatte 3. Und manchmal ging es auch handgreiflich her, das war eine Familie. Und Gemeinde ist ganz ähnlich, wie wir im Philipperbrief sehen. Manchmal kann es auch hart hergehen, aber interessanterweise sagt Paulus am Schluss vom Philipperbrief nicht, vertragt euch alle und so weiter, sondern er sagt, hey, ihr steht unter der Gnade Jesu. Ihr seid eine Familie. Und er ermahnt sie und sagt, die Atmosphäre, die Gesprächskultur dieser Familie, das ist nicht nur irgendeine Familie, sondern es soll eine liebevolle Familie sein. Die Gemeinde, die Christen, wir sind zur Einheit berufen. Und Gemeinde ist sowas wie ein winzig kleiner Vorgeschmack von der Heimat, die wir einmal im Himmel haben werden. Wie so ein Appetizer. Wo ich sage, ja, Gemeinde soll Lust machen, darauf zu sehen, wie es einmal im Himmel sein wird. Aber es ist nur winzig klein im Vergleich zu dem, was wir im Himmel einmal haben werden. Wir haben lange überlegt, auf unserer Klausur auch, wie formulieren wir diesen Punkt gut und knackig, aber auch zeitgemäß und beziehungsorientiert. Denn diese Gemeinschaft, diese Familie, dieser Leib hat immer ganz viel mit Beziehung zu tun. Wie hängen wir untereinander zusammen? Und die Gründungsväter im SV, die haben diese SV, die haben diesen Auftrag mit hineingenommen in den Namen. Die haben damals gesagt, das werden die meisten oder einige wissen, die SV stand viele Jahre für Süddeutsche Vereinigung für Evangelisation und Gemeinschaftspflege. Gemeinschaftspflege, das ist dieses Stichwort, was da dahinter steckt. Und das trifft es ganz gut. Wir haben festgestellt, wir haben uns ein bisschen schwer getan mit dem Begriff. Nicht, weil der Begriff falsch ist, sondern weil wir gemerkt haben, der trifft exakt inhaltlich. Aber wir tun uns schwer, weil ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber Gemeinschaftspflege hat auch ein bisschen was von Pflege und pflegebedürftig und das ist nicht so gemeint, aber man könnte es so verstehen und die junge Generation, für die ist dieser Begriff fremd. Das macht ihn aber nicht falsch. Und wir haben nach einem Wort gesucht, was diese Beziehung genauso gut ausdrückt. Was das ausdrückt und gleichzeitig auch diese Atmosphäre untereinander, dieses Miteinander in den Mittelpunkt drückt. Wir haben uns dann nach Ringen für das Wort Heimat entschieden. Wir bieten Heimat. Das macht es nicht besser als Gemeinschaft. Überhaupt nicht. Soll nicht keine Abwertung sein. Heimat, weil die Gemeinschaft der Christen sowas wie ein Vorgeschmack ist auf das ewige Himmelreich. Heimat, weil Heimat, der Begriff hat weniger was mit einem Gebäude zu tun, auch wenn wir ein Haus gewählt haben, sondern Heimat hat was mehr mit Beziehung zu tun. Ich fühle mich dort zu Hause, wo ich Beziehungen habe. Wo ich Gemeinschaft habe. Heimat drückt Verbundenheit aus. Die drückt eine Zugehörigkeit aus. Ich fühle mich da zugehörig. Das gehört zu mir. Das drückt Heimat aus. Und Heimat, auch weil wir ein Wohlgeruch sein sollen. Ihr kennt das bestimmt, wenn man da in ein altes Haus kommt von früher. in einen Keller oder einen Flur und dann riecht man und da kommen in einem so die Gerüche und da gehen eine Explosion an Emotionen los, was man alles erlebt hat, da kommen einem Gedanken. Heimat hat was damit zu tun, ich fühle mich hier verbunden, ich habe eine Heimat hier, ich bin ein Wohlgeruch und wir als Gemeinde wollen auch ein Wohlgeruch sein. Die Formulierung steht in der Wir-Perspektive, wir bieten Heimat und nicht, ich habe ein Recht auf Heimat. Nicht, ich habe ein Recht darauf, mich hier wohlzufühlen, nur dann ist es meine Gemeinde. Denn das wäre unbiblisch, das steht nirgends in der Bibel. Sondern es steht umgedreht da, wir wollen anderen Menschen eine Heimat bieten. Wir wollen, dass andere Menschen sich bei uns wohlfühlen. Drei Konkretionen, was das etwas näher beschreibt, um das besser zu erklären, um die es heute gehen soll. Das erste, wir heißen Menschen willkommen. Heimat bedeutet, wir heißen Menschen willkommen. Das zweite, wir leben Verbindlichkeit. Und das dritte, wir investieren uns in Menschen. Kommen wir zum ersten, wir heißen Menschen willkommen. Ich wünsche mir, dass wir das nicht nur sagen, sondern auch leben. Kennt ihr so Firmenpolicy, jetzt so dieses, was man alles draufschreibt, was wir alles sind, unsere Werte, unsere Normen. Manchmal denke ich, die haben nicht so viel mit dem zu tun, was eine Firma wirklich lebt. Also, und das müssen wir aufpassen, dass es uns nicht auch passiert, dass wir nicht sagen, wir heißen Menschen willkommen, wir wollen, dass sie kommen. Aber sagen lässt sich das schnell. Wir wollen es auch wirklich leben. Wir wollen das für uns zum Maßstab machen. Gestern in der Mitarbeiterfeier, habt ihr schon gemerkt, Französisch ist nicht mein Ding. Jetzt habe ich mal Spanisch ausprobiert heute. Es gibt diesen Spruch, mi casa es su casa. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Aber der Spruch, der bedeutet einfach so viel wie, mein Haus ist dein Haus. Komm herein, fühl dich willkommen. Das gilt für uns als Gemeinde, als Gemeinschaftshaus, komm herein, fühl dich willkommen. Aber es gilt noch mindestens so viel für uns als Zuhause, für unser Privatleben, für wo ich mein eigenes Zuhause habe. Ich wünsche mir, dass wir Christen sind, die sagen, komm herein, wir sind eine gastfreundliche Gemeinde. Gastfreundlich und ehrlich anteilnehmend. Immer wieder heißt es in der Bibel, seid gastfreundlich, ladet einander ein. Und das haben die ersten Christen getan, die waren quasi ständig auf Dauerbesuch bei irgendwem. Da heißt es, und sie luden sich ein. Die ersten Christen in Rom, die haben zum Beispiel sich gegenseitig das Abendmahl zugeschickt, eine Gemeinde der anderen. Und dann haben die das Brot und den Wein kam aus einer anderen Gemeinde und haben die das genommen und so. Gastfreundschaft, Verbundenheit. Eine der schönsten Erinnerungen, die ich so zu diesem Gastfreundschaft habe, ist aus Kanada. Da war ich so 16, war einige Wochen drüben in Kanada und durfte das erleben, wie ich in eine Gemeinde eingeladen wurde. Ich habe die Gemeinde nicht gekannt, die Familie, die mich eingeladen hat, schon. Aber das war für mich eine ganz andere Gemeinde. So, die waren vom Stil her komplett anders, als was ich kannte. Und wie das immer so ist, wenn man reinkommt in ein neues Gebäude, man kennt niemanden, ganz viele Leute, große Veranstaltungen. Das ist erst einmal das mulmige Gefühl. Die ersten 10 Minuten sind die schlimmsten, bis es endlich losgeht. Man nicht weiß, mit wem man reden soll. Und was es mir geholfen hat, war, dass diese Familie, die mich mitgenommen hat, dass sie mich eingeführt hat. Die gesagt, ja, guck mal hier, das sind die Toiletten, in 10 Minuten geht's los, guck mal hier, das sind meine Freunde, hey, lass mal den kennen, guck mal, das ist der Steven aus Deutschland, du. Und das hat mir unglaublich geholfen, reinzukommen. Ich kannte diese Gemeinde und die Leute nicht, aber ich habe mich wohl gefühlt. Der Gottesdienst war dann auch gut, mein Englisch war nur mittelmäßig, ich habe viel verstanden, nicht alles. Dann gab es eine tolle Predigt, es gab gute Musik, ich glaube ein Lied kannte ich und konnte mitsingen, das war auch schön. Und dann sind wir wieder rausgegangen aus dem Gottesdienst. Aber wisst ihr, was viel entscheidender war als die Qualität der Lieder, der Predigt, der Gebäude? Viel entscheidender für mich war diese Familie, die mich eingeladen hat, die mir das Gefühl gegeben hat, hey, komm rein, wir nehmen dich in unser Haus mit rein. Du bist hier zu Hause und die es geschafft haben, die Verbindung herzustellen, die ihre Freunde mit mir bekannt gemacht haben und dann die Freunde, die herzlich mich aufgenommen haben. Entscheidend waren die Menschen, die mich begrüßt haben, die nach dem Gottesdienst auf mich zugegangen sind und sich ganz ehrlich für mich interessiert haben. Hey, schön, wer bist du, was machst du, woher kommst du? Die wildfremden Menschen, die mich nach dem Gottesdienst, die ich nicht kannte, eingeladen haben. Oh, ich kenne dich nicht, hast du Lust, wir essen nachher Mittagessen, komm mit nach Hause. Zusammen mit zwei, drei anderen, die ich auch nicht kannte, waren wir bei jemand eingeladen zum Mittagessen. Und die haben mich einfach reingenommen. Das war viel entscheidender, dass ich gesagt habe, also da würde ich wieder hingehen. Diese Leute waren dafür entscheidend, dass ich ein Gefühl von Heimat hatte. Heimat hat unglaublich viel mit Beziehungen und Atmosphäre zu tun. Wenn dieses beides stimmt, dann kann ich mich auch an einem Ort heimisch fühlen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in einer fremden Gemeinde warst. Vielleicht warst du auch schon immer hier in Schöneich, auch schön. Aber wenn es bei dir schon länger als 2 bis 3 Jahre her ist, dann mache ich dir Mut. Ich gebe dir hier einen Freischein. Ne? Du kannst sagen, Steven hat gesagt, du darfst mal fremd gehen. Also in eine andere Gemeinde mal besuchen. Dieses Gefühl, hineinzukommen, einerseits Heimat zu erleben, aber andererseits auch neu zu sein, das kann kein noch so wissenschaftlicher Vortrag erklären. Zu wissen, wie es jemand geht, der neu ist. Ich kann nur dann ein wirklich guter Gastgeber sein, nur dann wirklich herzlich und einladend sein, wenn ich weiß, wie sich das anfühlt. Und wenn du das machst, dann komm auf jeden Fall am nächsten Sonntag wieder, ne? Also nicht wegbleiben, aber sauge alles ein. Kannst auch gerne Notizen machen. Was begegnet dir als erstes? Was hilft dir, reinzukommen? Wie fühlst du dich, wenn du dort bist? Was hilft dir, dass du dich wirklich willkommen fühlst? Oder wenn du sagst, ja, ich fühle mich überhaupt nicht wohl hier, dann frag dich, was hätte sein müssen, damit ich hier reinkomme? Was hätte sein müssen, dass ich sage, da komme ich wieder? Nur wer dieses Gefühl, dieses Erlebnis immer mal wieder hat, kann sich hineinversetzen in jemand und weiß, was es bedeutet, jemand willkommen zu heißen und sich wertgeschätzt zu wissen. Wir wollen Heimat bieten, wir wollen Leute willkommen heißen. Und das ist ein ganz wichtiger Teil davon, ist eben auch guter Gastgeber zu sein, dass sich jemand hier auch willkommen fühlt. Ein zweiter wichtiger Teil, Menschen willkommen zu heißen, ist die Beziehung untereinander, wir untereinander. Stell dir mal vor, du bist eingeladen bei jemandem zum Mittagessen. Bekannter, flüchtig, du kennst ihn noch nicht so gut. Bei ihm zum Mittagessen zu Hause mit seiner Frau. Du kommst an das Haus und dann hörst du schon von Weitem, oh, da ist laut. Da fliegen harte Worte. Da wird gestritten. Da brüllt sich jemand miteinander an. Da stehst du so vor der Tür und überlegst dir, oh, klingeln, nicht klingeln, klingeln, nicht klingeln. Und irgendwann klingelst du. Und dann wird es ruhig im Haus. Die Tür geht auf und vor dir steht ein strahlend lächelndes Paar. Schön, dass du da bist. Komm rein. Ich sag dir, du wirst den ganzen Abend hoffen, dass du bald wieder gehen kannst. Wenn die Gäste wissen, wie die Beziehung untereinander ist, und wenn sie wissen, da stimmt was nicht, dann werden sie sich auch nicht wohlfühlen. Stell dir vor, was gewesen wäre, wenn du geklingelt hättest. Das Paar hätte dich willkommen geheißen und gesagt, hey, komm rein, setz dich. Du, aber wir haben gerade gestritten. Mach's dir bequem, bedien dich gern an den Snacks, aber wir müssen kurz noch was miteinander klären. Wir wollen das miteinander vorher bereinigen. Wir sind gleich in 2-3 Minuten wieder da. Stell dir vor, du wärst der Gast. Ich wette mit dir, dass du gesagt hättest, boah, das will ich jetzt wissen, was ist da jetzt passiert? Du hast gesagt, das ist interessant, da würde ich vielleicht sogar nachfragen. Was wäre, wenn dieses Paar ehrlich gewesen wäre? So sieht echte Gemeinschaft aus. Und ganz ehrlich, als Christen sind wir, das ist eigentlich unser Kerngeschäft, Heilung, Beziehungen pflegen, Vergebung, sich entschuldigen. Das ist unser Kerngeschäft, wenn man so sagen kann. Unsere Beziehung untereinander sind ein wesentlicher Faktor dafür, ob sich jemand wohlfühlt. Und das hat nichts damit zu tun, ob hier drin, ob sie es merken, aber sie wissen es. Gäste haben immer ein sehr feines Gespür dafür, für Antennen. Die haben eine Antenne dafür, ob da was stimmt oder nicht. Das sieht man schon an den Blicken, an den Gesten, an der Herzlichkeit. Und wenn du sagst, hey, es gibt etwas mit einem Bruder, einer Schwester in dieser Gemeinde, da sind wir im Streit, dann mache ich dir Mut, dieses Gespräch zu suchen und zu führen. Wenn nicht wir, wer dann? Und wenn du sagst, das kann ich nicht alleine, dann such dir einen Bruder oder eine Schwester und dann mach das zusammen. Ich komme auch gerne, wenn ich jemand helfen kann. Aber geht es an. Das Zweite, dass es konkret wird, dass wir bieten Heimat, ist, wir leben Verbindlichkeit. Gott hat uns in eine Gemeinde hineingestellt, wir haben das heute schon ein paar Mal gehört, es soll wie eine Familie sein. Nicht irgendeine, sondern eine liebevolle Gemeinschaft. Ich kenne jetzt dein Familienumfeld nicht. Ich weiß nicht, ob du in einer intakten Familie aufgewachsen bist, ob das ganz anders gelaufen ist bei dir. Aber wenn Jesus von Familie spricht, von Gemeinde spricht, dann hat das ganz viel mit Beziehung zu tun. Genauso wie Heimat ganz viel damit zu tun hat mit Beziehung. Klar, ich habe schon gesagt, wir waren 4 Brüder. Familie heißt nicht, dass man nicht auch streitet. Aber Familie bedeutet, ich weiß, ich gehöre dazu. Ich weiß, ich darf wiederkommen. Mein Vater hat immer zu uns gesagt, Jungs, ihr dürft eine Sache wissen. Egal, ob ihr eine 6 in Mathe schreibt oder beim Nachbarn die Scheiben zerschossen habt, ihr dürft immer kommen und ihr braucht keine Angst haben. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Konsequenzen hatten für unser Handeln, gar keine Frage. Aber ich wusste, an diesem Status, meine Familie, meine Heimat wird sich nichts ändern. Es bleibt meine Familie. Meine Familie wird daran nicht zugrunde gehen. Und genauso darf auch echte Gemeinde sein. Genauso darf herzliche Gemeinschaft sein, Verbundenheit, Verbindlichkeit. Ich gehöre dazu. Und ich wünsche mir, dass das jeder weiß. Ich gehöre dazu, egal was kommt. Auch wenn was schief läuft im Leben. Jeder, der Seelsorge macht, und ich habe das glaube ich auch schon mal gesagt, der weiß, es gibt in einer Gemeinde nichts, was es nicht außerhalb auch gäbe. Wir brauchen nicht so tun, als wären wir besonders heilig. In der Gemeinde gibt es alles auch und trotzdem bleibe ich Teil der Familie. Die Gnade Gottes ist größer. Sie gilt trotzdem. Wir sind eine Familie und wir leben Verbindlichkeit. Verbindlichkeit geht natürlich immer auch in zwei Richtungen. Von der Familie zum Einzelnen, aber auch zum Einzelnen zur Familie. Bei uns zu Hause war klar, um 21 Uhr ist Schicht im Schacht. Während der Schulzeit, Jungs, ihr seid daheim. Und Teil der Verbindlichkeit war auch klar, dass wir dann auch um 21 Uhr daheim waren. Wenn nicht, musste man mit den Konsequenzen leben. Am nächsten Mal durften wir nicht mehr raus. Wir hatten auch so Dienste, jede Familie macht das anders. Bei uns gab es dann so Spüldienste und Kompost raustragen und Treppen kehren, Klo putzen war sehr beliebt. Wir hatten so verschiedene Dienste. Es war klar, wir bringen uns ein in diese Familie. Verbindlichkeit gehört da auch dazu. Familie ist keine One-Man-Show, sondern eine Gemeinschaft. So funktioniert nur Familie. Familie heißt nicht, ich setze mich rein und lass mich bedienen. Das funktioniert nicht. Stell dir vor, die Mutter würde drin sitzen und sagen, meine Familie bedient mich. Das ist keine Familie. Und genauso ist auch Gemeinde. Wir sind eine Familie. Und Gemeinde kann nur dann wirklich für mich zu einer Heimat werden, wenn ich Teil davon bin. Sich einzubringen, ist total spannend, verändert meine Haltung zu dieser Familie. Sie wird zu meinem. Es ist nicht mehr die Gemeinde, sondern es ist meine Gemeinde. Es ist nicht mehr der Fußballverein, sondern mein Fußballverein. Familie funktioniert so, in dem Moment, wo ich mich einbringe, wird es zu meinem. Gott hat sich Gemeinde so schön ausgedacht, es ist etwas Wunderbares. Ich finde es eines der schönsten Ideen, die Gott uns mitgegeben hat. Eines der schönsten Konzepte, die wir leben dürfen. Etwas, das trägt, hält und verbindet. Seinen Glauben alleine zu leben, ist viel schwerer. Alleine versuchen zu kämpfen, das beraubt mich der Gelegenheit dieser Familie, dieser Heimat. Es funktioniert, ich glaube ja, man kann auch alleine als Christ leben, aber ich werde nie eine Heimat erleben dürfen. Und es wird richtig schwer. Nur wer bereit ist, sich einzureihen, Teil eines Ganzen zu werden, eines größeren Ganzen, der kann diese Heimat wirklich erleben. Erleben, was es bedeutet, Gemeinde zu haben. Vielleicht haben wir Klavierspieler unter uns. Hast du schon mal versucht, für Elise mit nur einer Taste zu spielen? Dung, 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 dung. Man kann es versuchen, aber es ist nicht so schön. Glaube allein für sich zu leben, wird immer unvollkommen bleiben. Es ist wie ein Ritter ohne Rüstung, wie ein Döner ohne Fleisch, wie Winter ohne Schnee, wie ein Buch mit nur einer Seite, wie eine Leiter mit nur einer Sprosse, wie ein Stuhl mit nur einem Bein, wie eine Tastatur mit nur einer Taste. Wir sind zur Gemeinschaft berufen, als Familie, als ein Zusammenspiel. Als Christen sind wir dazu berufen, Gemeinschaft zu leben. Gemeinde ist Gottes Geschenk einer geistlichen Heimat, eine Familie. Früher im Alten Testament, da war die Frage, wann ist man Teil dieser Gemeinde? Und wenn jemand Jude wurde, dann wurden die Männer beschnitten. Das war ziemlich eindeutig, ob da jetzt jemand Jude ist, da konnte man nachgucken, das konnte man prüfen, war da was weg, dann war er Jude. So war das im alten Bund. Und dann kam Jesus, es gab einen neuen Bund und er hat sich jetzt nicht für die Beschneidung entschieden, da bin ich dankbar, aber er hat sich für die Taufe entschieden. Er hat gesagt, Taufe ist das Zeichen, du gehörst dazu. Du wirst hineingetauft in diese Gemeinde. Ein sichtbares Zeichen für alle, jetzt bin ich verbindlich Teil dieser Gemeinde. Verbindlichkeit war von jeher ein wichtiges Merkmal der Gemeinde Jesu. Gemeinde kann nur dann wirklich zu einer Heimat werden, wenn wir Verbindlichkeit leben, wenn wir regelmäßig Gemeinschaft haben und einander dienen. Und damit kommen wir zum dritten und letzten, wie sich Heimat in der Gemeinde noch ausdrückt, und ich bin mir sicher, da könnte man noch einiges mehr nennen. Wir investieren uns in Menschen. Als Jesus am Kreuz kurz vor seinem Tod war, da sehen wir, dass Maria und Johannes und einige der Frauen noch am Kreuz standen. Johannes war so 16, 17, 18 Jahre alt, er war sehr jung. Maria, die Mutter, war auch nicht so alt. Und da heißt es in Johannes 19, Vers 26, als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe, deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Jesus wusste ganz genau, dass nach dem Tod Maria eine Familie brauchen würde und Johannes ebenfalls. Dass sie sich gegenseitig brauchen würden. Und wir sehen hier kurz aufblitzen, so putz, wie sich diese neue Familie Jesu darstellt. Einer ist für den anderen da. Diese neue Familie ist unabhängig vom Alter. Sie ist unabhängig vom Geschlecht, sie ist unabhängig vom sozialen Stand oder Reichtum. Das hat gar nichts damit zu tun. Wer sich zu Jesus bekennt, der gehört dazu. Familie investiert sich ineinander. Maria wurde wie zu einer Mutter für Johannes. Und was tut so eine Mutter? Ich weiß nicht, was konkret war, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sich um ihren Sohn gesorgt hat, dass sie für ihn da war, ihm geholfen hat, vielleicht ihm die Hosen geflickt hat, keine Ahnung. Aber sie war für ihn wie eine Mutter. Vielleicht hat sie für ihn gekocht. Auf jeden Fall war Johannes ihr nicht egal. Wie in einer Familie, da ist mein Kind auch nicht egal, das geht gar nicht. Und umgekehrt hatte Maria einen neuen Sohn. Für Johannes war Maria mehr als nur die Mutter von Jesus, sondern sie war für ihn Familie. Er wird sie unterstützt haben und auch für sie im Alter gesorgt haben. Dasselbe Muster sehen wir wieder in Apostelgeschichte 2, als der Start der Gemeinde losgeht, ne, als die von der ersten Gemeinde, da lesen wir genau das, wie sie alles miteinander geteilt haben. Das war total egal, von welchem Stand jemand kam. Alle saßen an einem Tisch gemeinsam, haben zusammen gegessen und für die damalige Zeit war das eine Revolution. Ich setze mich nicht doch zu einem Sklaven, das ist eine ganz klare unterschiedliche Schicht. Wir haben diese Schichten in Deutschland noch relativ wenig, ein bisschen haben wir es vielleicht auch noch. Aber da saß der Sklave mit dem Bürgermeister zusammen und sie haben zusammen gegessen. Der Soldat mit seinem höhergestellten Offizier, der Oberarzt mit dem Bettler. Die durften es erleben, was es bedeutet, Gemeinde zu sein. Eine Familie. Wer irgendwie dazu in der Lage war, der diente dem anderen. Der investierte sich in den anderen. Die Gemeinde Gottes ist eine dienende, eine sich investierende Familie. Sie überwindet Grenzen und bietet einander Heimat an. Und ein ganz interessanter Nebeneffekt ist, in dem Moment, wo ich beginne, mich in jemand anders zu investieren, da werden sie mir zur Heimat. Das ist ein umgedrehter Effekt. Nur wer dem anderen dient, der fühlt sich auch wirklich zu Hause. Das ist ganz spannend. Solange ich in der zweiten Reihe bleibe, solange ich sage, ich bin nur Zuhörer, ich bin nur Gast, werde ich mich auch immer nur wie ein Gast fühlen und immer auch nur Zuhörer sein. Heimat bedeutet immer, ich gestalte mit. Es ist meine Heimat, genauso wie deine Heimat. Dort, wo ich mich hinein investiere, dort schlägt auch mein Herz, oder Jesus, oder wie es da heißt, wo mein Schatz ist, da ist mein Herz, wo ich mich hinein investiere. Ich kann noch so lange darüber reden, was ich alles ändern soll, solange ich Gast bleibe. Aber in dem Moment, wo ich beginne, selbst Hand anzulegen für die Dinge, wo ich sage, das ist mir wichtig, in dem Moment wird es zu meiner Heimat. Da wird es zu einer wichtigen Sache. Ich kann Menschen, die in Not sind, noch so viel Mitleid entgegenbringen. Das tut mir wirklich leid. Aber in dem Moment, wo ich beginne, mich für diese Person zu investieren, wo ich sie besuche, wo ich für sie regelmäßig bete, verändert sich mein Herz. In dem Moment wird diese Person wie eine Familie zu meiner Heimat. Das wird sich von selbst beginnen, das zu verändern. Als Gemeinde wollen wir dem Auftrag Jesu nachkommen und Heimat bieten. Das bedeutet, und es gibt wie gesagt noch mehr, aber diese drei Dinge für heute: Wir heißen Menschen willkommen, wir leben Verbindlichkeit und wir investieren uns in Menschen. So eine Heimat, so eine Familie hat sich Jesus gedacht und so eine Familie dürfen wir sein. Diese Heimat ist nur ein winzig kleiner Vorgeschmack auf das, was einmal im Himmel kommen wird. Aber es ist was wunderbar Schönes. Gott hat die sich ausgedacht. Und ich wünsche mir, dass wenn wir in unserer Heimat sind, in dieser Gemeinde erstmal, dass es wie so ein Appetizer ist. Und ich sage, boah, ich freue mich so auf diese himmlische Heimat. Es macht mir Lust auf mehr. Ich würde gerne noch mit uns beten. Und wer kann, darf sehr gerne auch dazu aufstehen, nochmal das Blut in Wallung bringen. Und genau. Lieber Herr Jesus, du hast uns in deine Gemeinde hineingestellt. Gemeinde ist deine Erfindung. Du hast uns mit der Gemeinde so einen Vorgeschmack gegeben auf den Himmel. Hab Dank dafür. Ich freue mich unglaublich darauf, auf das, was einmal kommen wird und was du vorbereitet hast. Herr, hilf, dass wir Gemeinde wie eine Familie leben und lieben. So wie du es dir gedacht hast, schenk du Einheit, Liebe und Frieden in dir, Herr. Herr, ich bitte dich, wir bitten dich für all diejenigen, die heute nicht hier sein können, die aber digital dabei sind. Danke, dass wir Heimat auf diese digitalen Wege leben dürfen, dass wir Teil einer Familie sein dürfen. Danke, dass wir verbunden sein dürfen. Sei du ganz besonders mit denjenigen, die krank sind, die leiden. Du hast gesagt, wenn ein Glied am Leib leidet, dann leiden alle mit. Wir leiden gemeinsam mit. Herr, wir wollen Familie leben. Herr, wir wollen Menschen willkommen heißen. Herr, wir wollen, dass Menschen sich hier wohlfühlen. Wir wollen uns verbindlich einbringen in deine Gemeinde. Herr Jesus, wir wollen uns in Menschen investieren. Wir wollen dich groß machen und dass du sichtbar wirst unter uns. Amen.